Ich habe einen Traum. Und dieser Traum hat vier Reifen oder vier Räder, besser gesagt vielleicht. Dieser Traum ist schwarz, glänzend. Wenn die Sonne drauf scheint, dann blitzt so ein bisschen. Dieser Traum hat vorne so einen Deckel, den kann man aufmachen und kann man reinschauen. Und dann sieht man das Herzstück von diesem Traum. Und dieser Traum, der geht von 0 auf 200 Grad in 10 Minuten. Und dieser Traum hört auf den lieblichen Namen Weber Spirit E210. Ich habe euch mal ein Bild von diesem Traum mitgebracht. Und die gute Nachricht ist, dieser Traum hat sich im letzten Sommer erfüllt. Manche Männer haben jetzt schon ein bisschen flüssige Freude in den Augen. Dürft mal kurz die Tränen aus den Augen reiben. Manche haben vielleicht eher Fragezeichen in den Augen. Aber das ist mein Traum im letzten Sommer gewesen. Und ich bin so unglaublich froh, dass der jetzt bei mir zu Hause auf dem Balkon steht. Und ich dreimal in der Woche grillen kann, sogar im Winter. Das ist wirklich genial. Und ich glaube aber, wir alle haben irgendwelche Träume. Wir alle träumen von unterschiedlichen Dingen. Ich weiß nicht, vielleicht träumst du nicht von einem Grill, sondern von einem Auto, das schwarz glänzend ist. Irgendwie ein Audi Q9, 12, 11, was auch immer. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Vielleicht träumst du aber auch von einem bestimmten Job. Du träumst davon, dass du irgendwann mal der Chef bist und dass du den Leuten was zu sagen hast und du musst nur mal kurz auf den Tisch klopfen und dann kommt die Kaffeetasse rüber und es wird einfach total gut sein. Vielleicht träumst du aber auch von der perfekten Familie. So Vater, Mutter, Kind, am besten Junge und Mädchen und sowas. Und vielleicht träumst du auch von dem perfekten Heiratsantrag, der davor noch kommt, so während er da kniet, mit dem Knie, das Richtung Himmel zeigt und die Wolken rosa eingefärbt sind und was weiß ich, und da fliegen dann so Tauben durchs Bild und der Ring und was weiß ich. Vielleicht ist das dein Traum und du träumst dann, dass ihr nach dem perfekten Heiratsantrag mit der perfekten Familie ins perfekte Reihenhaus zieht, wo der perfekte Gartenteich ist, wo der perfekte Goldfisch immer im perfekten Moment hochspringt, wenn ihr gerade vorbeilauft. Vielleicht ist das dein Traum. Vielleicht träumst du aber auch von einem Urlaub auf Bora Bora, wo die Woche 15.000 Euro kostet, wo man mit zum Hubschrauber hingeflogen werden muss, weil es da keinen Flughafen gibt. Und du träumst davon, dass deine Füße einfach irgendwie so diesen geschmeidigen Sand berühren. Oder vielleicht träumst du auch von irgendeinem Urlaub im Himalaya, weil du mal auf den Mount Everest klettern willst oder was auch immer. Vielleicht träumst du auch einfach nur von dem Bizeps, wo so eine fette Ader drauf ist, die immer im richtigen Moment rauskommt. Ich weiß nicht, was deine Träume sind, vielleicht träumst du auch nur von dem Grill, so wie ich. Aber ich glaube, wir haben alle auf die eine oder andere Art und Weise Träume. Und was ich merke, meine Träume, meine Grillträume, wenn ich abends auf dem Balkon sitze mit meiner Frau und die Sonne geht über dem schönsten Dorf der Welt unter, in dem ich zufällig wohne, oder wenn ich abends wach im Bett liege und irgendwie nachgrübel, dann merke ich, diese Träume, die beantworten eine Frage nicht. Die beantworten nicht die Frage, warum bin ich hier? Und ich habe das Gefühl, dass viele von unseren Träumen irgendwie begrenzt sind, dass viele von unseren Träumen irgendwie horizontale Träume sind. Dass viele Träume, denen wir uns hingeben, irgendwie nur was damit zu tun haben, dass wir hier auf dieser Erde sind, dass wir hier leben, so mit den Kleinigkeiten und Großigkeiten unseres Alltags. Und versteh mich bitte nicht falsch. Ich bin nicht hier, um dir diese horizontalen Träume zu vermiesen, zu verbieten oder was auch immer. Weil ich habe die auch und die sind gut. Aber ich glaube, dass für Menschen, die Gott lieben, dass sie einfach nicht genug sind. Ich glaube, dass für Menschen, die Gott lieben, diese horizontale Perspektive ein bisschen zu wenig ist. Und deswegen möchte ich dich einladen, heute Morgen und an diesem ganzen Tag anzufangen, nicht mehr nur horizontal zu träumen, sondern anzufangen, auch vertikal zu träumen. Und ich möchte dich einladen, Gott in dein Leben irgendwie reinzuholen und Gottes vertikale Perspektive auf dein Leben zu entdecken. Und heute diesen Tag zu nutzen und mit Gott zusammen zu überlegen, hey, was ist denn eigentlich dein Traum für mein Leben? Wo willst du denn eigentlich mit meinem Leben hin? Was ist denn eigentlich deine Perspektive für mein Leben? Und zum Einstieg habe ich dir ein Zitat mitgebracht. Andy Stanley sagt, es ist ein Mann, der mich ziemlich inspiriert hat. Er sagt, jeder landet in seinem Leben irgendwo, aber nur wenige landen in ihrer Berufung. Und ich freue mich echt mega, dass du heute hier bist und dass wir diesen Tag zusammen verbringen können. Und ich wünsche mir wirklich, dass du diesen Tag nutzt, dass du wirklich ganz da bist, dass du dein Herz aufmachst, dass du nicht auf mich hörst und auf das, was ich zu sagen habe, sondern dass du auf das hörst, was Gott dir heute deutlich machen möchte. Und dass du bewusst hier bist, weißt du, weil so ein Tag geht so schnell vorbei und dann ist er einfach weg vielleicht. Und ich möchte dich echt herausfordern, dass du hier bist und diesen Tag benutzt, dass Gott dir zeigen kann und dir ein Stückchen mehr eine Ahnung davon geben kann, was er Großartiges mit deinem Leben vorhat. Und jetzt möchte ich auch mit dir schon einsteigen in den ersten Bibeltext von heute Morgen. Und ich habe dir einen Vers mitgebracht aus Jeremia 1, Vers 5. Und zwar spricht da Gott Jeremia an und Jeremia erzählt davon. Und er sagt, das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon einen Plan mit dir. Hast du dir eigentlich schon mal Gedanken darüber gemacht, wie unwahrscheinlich es ist, dass du bist? Hast du da schon mal drüber nachgedacht, dass es eigentlich total verrückt ist, dass du bist und nicht jemand anders? Ich habe dir mal ein Bild von den ersten Momenten deines Lebens mitgebracht. Ich war nicht dabei. Aber wahrscheinlich hast du dich gleich wiedererkannt. Das Krasse ist, das ist biologisch vielleicht für dich jetzt ein bisschen peinlich, dieses Bild, aber theologisch ist es extrem wichtig, dass wir das kapieren, weil in diesem Moment, in dem du wurdest, vor was weiß ich wie vielen Jahren, in diesem Moment gab es noch 7 Millionen Mitbewerber. 7 Millionen andere Fischlis, die da außen rumgeschwommen sind und die jemand ganz anderes geworden wären. Weißt du, nur in diesem einen Zyklus deiner Mutter und nur dieses eine Fischli bist du geworden. Hast du mal drüber nachgedacht, wie unwahrscheinlich es ist, dass du bist? Und Gott sagt es hier zu Jeremia in diesem Vers, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ oder andere übersetzen, bildete. Das ist sowas Absichtliches, so wie aus Gottes Sicht bist du kein Zufall und schon gar kein Unfall, sondern Gott wollte, dass du wirst. Und Gott hat dich gesehen und Gott wusste schon von dir, schon noch lange bevor deine Eltern von dir wussten, bevor deine Mutter von dir wusste, bevor dein Vater von dir wusste. Und wenn jemand zu dir gesagt hat, hey, du warst nur ein Unfall, dann tut mir das leid, aber dass jemand das zu dir gesagt hat, aber es stimmt nicht. Aus Gottes Sicht bist du kein Zufall und auch kein Unfall, sondern Gott wollte dich und er wollte genau dich. Und dein Leben ist so besonders. Dein Leben ist so besonders, weißt du, 7 Millionen Mitbewerber und du wärst jemand ganz anderes geworden, nicht du. Dein Leben ist viel zu besonders, um es beliebig zu leben. Es ist so unwahrscheinlich, dass du bist. Dein Leben ist viel zu besonders, um es beliebig zu leben. Und weißt du, Gott sagt hier zu Jeremia, ich habe dich gesehen und ich habe dich gebildet im Leib deiner Mutter. Und ich habe das irgendwie bewusst gemacht und ich hatte da schon einen Plan für dich, dass du Prophet wirst. Das habe ich damals schon gesehen. Und weißt du, ich glaube, das hat Gott individuell zu Jeremia gesagt. Aber ich glaube, wir können das übertragen auf dich und mich, dass Gott dich und mich sieht und schon lange gesehen hat und dass er einen Plan mit deinem Leben hat. Dass er was vorhat mit deinem Leben, was irgendwie groß und irgendwie besonders ist. Dein Leben ist zu besonders, um es beliebig zu leben. Und der Vers, der auch schon in dem Theaterstück, das wir gesehen haben, angeklungen ist, ist der nächste Text, über den ich mit dir nachdenken möchte, aus Epheser 2, Vers 10. Und zwar steht da, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie in seinem Namen tun. Und ich finde es extrem genial, wie das in dieser Bibelübersetzung übersetzt ist, dieses Wort Meisterstück. Manche übersetzen da Werk. Und Werk hört sich irgendwie so ein bisschen an, so pff, irgendwie so hingerotzt, so dritte Klasse, Werkunterricht, getöpfert und es soll irgendwie ein Muttertagsgeschenk sein und die Mama nimmt es halt und freut sich, weil es von dir ist, aber ja, sind wir mal ehrlich, Kunst war das jetzt nicht so, ne? Eher so, kann das weg. Ja. Aber deswegen finde ich das schön, dass hier Meisterstück übersetzt wurde, weil das Wort, das eigentlich dahinter steht, ist das Uroma-Wort von Poesie und auch von Poet, nämlich Poema. Und das ist was Kunstvolles. Das ist irgendwie wie ein Kunstwerk. Wir würden über die meisten Gedichte nicht sagen, dass es irgendwie schrottig ist oder dass es irgendwie schlecht ist. Und weißt du, genauso sieht Gott dich. Wenn Gott dich sieht in Jesus, dann sieht er dich als ein Meisterstück, als was Kunstvolles, als was Schönes, als was, wo er stolz drauf ist. Und ich weiß schon, wie du jetzt denkst und so, ja, aber ich mache ja auch noch Fehler und überhaupt, also ich krieg's ja auch oft nicht hin und so. Ja, das stimmt, ich auch. Aber ich möchte dir mal ein Beispiel machen, dass das vielleicht ein bisschen deutlicher macht. Meine Tochter Lotte, ne, die ist vor fast 2 Jahren geboren, die springt hier auch immer so ein bisschen rum. Und schon von der ersten Sekunde an war die perfekt, wirklich perfekt. Da war alles da, Finger, Beine, Kopf, Zunge, Augen, alles. Wirklich, die war perfekt. Aber habe ich mir gewünscht in diesem Moment, dass da so ein bisschen Wachstum irgendwie noch passiert? Wünsche ich mir, dass jetzt nach 2 Jahren da noch ein bisschen was weitergeht, irgendwie was vorwärts geht? Ja, kann sie sprechen? Ja und nein, so das Wort für Kuchen und für Rucksack ist ungefähr gleich. Huche und Kuche. Also ich kann das auseinanderhalten, aber da ist noch Potenzial da. Kann sie laufen? Ja, ziemlich gut schon, aber in manchen Kurven, da wird es dann halt dann doch nochmal so ein bisschen wackelig. Also ist sie perfekt? Ja. Will ich, dass da Wachstum passiert, dass es weitergeht? Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, auf eine Art und Weise können wir Gott genauso sehen und verstehen, dass er über uns denkt. Er sieht uns und in Jesus sind wir aus seiner Sicht perfekt. Aber trotzdem will er mit uns einen Veränderungs- und einen Weg des Wachstums gehen und mit uns weiterkommen und weitergehen. Er sieht uns als ein Meisterstück. Und die Antwort auf die Frage, warum bin ich so, wie ich bin, ist, weil Gott dich so wollte und weil er in dir ein Meisterstück sieht und weil er weiß, dass du ihm so die meiste Ehre bringen kannst und weil er so mit dir arbeiten möchte und mit dir weitergehen möchte und mit dir einen Veränderungsweg gehen möchte. Und wir lesen weiter in diesem Vers, dass Gott gute Taten und gute Werke vorbereitet hat. Und ich glaube, manchmal denken wir da so ein bisschen zu klein davon. Wir denken, gute Taten und gute Werke, das sind halt so die alltäglichen Nettigkeiten. So einer Oma mal über die Straße helfen, hier und da mal ein nettes Wort, Tür aufhalten, das ist es dann schon. Aber wie wäre es denn, wenn wir über gute Taten und gute Werke mal als mehr so ein Lebenswerk denken? Und vielleicht als mal anfangen darüber zu denken, wie die Summe von all den guten Dingen, die wir mit unserem Leben anfangen können. Wie wäre es, wenn wir darüber nachdenken, als das Lebenswerk, das Gott für uns vorbereitet hat und wo er möchte, dass sein Meisterstück dieses Lebenswerk leben kann, wie so eine Spielwiese, diesen perfekten Platz, wo Gott uns gebrauchen möchte und wo er mit uns weitergehen möchte und vorwärts gehen möchte und wo wir für Gott leben können und wo wir aufblühen und aufgehen werden. Und weißt du, am Ende von diesem Vers kommt diese vertikale Perspektive nochmal rein und er sagt, dass wir sie in seinem Namen tun. Die gute und die schlechte Nachricht in einem ist, es geht nicht um dich und es geht nicht um mich. Am Ende vom Tag, wenn wir diese vertikale Perspektive in unser Leben einladen und anfangen, vertikal über unser Leben nachzudenken, also mit so einer göttlichen Perspektive, am Ende vom Tag wird es darum gehen, dass Gott geehrt wird, dass Gott durch unser Leben geworshippt wird und dass Gott am Ende groß bei rauskommt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja gut, aber wie kann ich Orientierung bekommen? Wie kann ich Orientierung bekommen, wenn ich diese vertikale Perspektive in mein Leben einladen möchte? Und ich glaube, da finden wir Orientierung in einem Vers aus dem ersten Teil der Bibel in Sprüche 29, Vers 18. Und zwar lesen wir da, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Und das Wort, das hier für Vision verwendet wird in der Ursprache, ist Chazon. Und das bedeutet sowas wie Vision oder Traum oder Offenbarung. Und ich glaube, dass wir das wirklich brauchen, dass Gott in unser Leben kommt und dass wir irgendwie wie so einen göttlichen Traum für unser Leben bekommen, so eine göttliche Vision. Und Vision ist gar kein böses Wort, sondern sogar ein biblisches Wort. Vision ist ein Wort, das uns herausfordert, über unser Leben nachzudenken. Vision meint eigentlich nichts anderes als eine Überzeugung von oder als ein Bild von der Zukunft und gepaart mit der Überzeugung, dass es so sein sollte, dass es so werden sollte. Und ich glaube wirklich, dass du und ich, dass wir das brauchen für unser Leben, dass wir über unser Leben aus so einer göttlichen Perspektive nachdenken. Dass wir so einen göttlichen Traum, so eine göttliche Vision für unser Leben bekommen und anfangen, so über unser Leben zu denken. Und weißt du, das ist das, was uns unterscheidet von den Tieren. Tiere können nicht so über ihr Leben nachdenken. Tiere denken nur Fressi, Fressi, Kinder, Kinder und schlafen vielleicht noch und so, ne? Das ist Existieren, Vegetieren. Aber das hat nichts mit Leben zu tun. Das hat nichts mit Aufblühen zu tun, mit sinnvoll Leben. Und weißt du, das ist was wir können. Das ist was Gott uns gegeben hat. Dass wir mit einer Zukunftsperspektive über unser Leben nachdenken können. Dass wir Gott in unser Leben einladen können und nach vorne schauen können und unser Leben sinnvoll investieren können. Und ich möchte diesen Gedanken von der Vision oder von dem Kason noch mal ein bisschen erklären. Und zwar habe ich mir sagen lassen, dass man mit einem Garten, der 200 Meter groß, Quadratmeter groß ist, eine fünfköpfige Familie ernähren kann. Also ich habe keine Ahnung, wie groß dieser Raum ist, vielleicht so 600 Quadratmeter, so sagen wir mal einfach, wir nehmen den halben Raum hier und sagen mal, das sind 200 Quadratmeter, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen weniger als der halbe Raum. Oder wenn du Vorstellung von Wohnungen hast, so zwei größere Dreizimmerwohnungen. Wenn du einen Garten hast, der so groß ist, kannst du eine fünfköpfige Familie damit ernähren. Aber was passiert, wenn ich nichts mit diesem Garten mache? Werde ich dann auch diese fünfköpfige Familie damit ernähren können? Wohl kaum. Dieser Vers, der sagt, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Und bei Verwildern, da denke ich auch an einen Garten. Ein Garten verwildert, wenn ich keine Vision für diesen Garten habe. Aber wenn ich für den 200 Quadratmeter Garten die Vision habe, dass ich damit eine fünfköpfige Familie ernähren kann, dann werde ich irgendwie diesen Garten bebauen, dann werde ich mit diesem Garten arbeiten, dann werde ich irgendwas tun, dass ich da ein paar Karotten anpflanze, ein paar Kartoffeln, Fischstäbchen, ach ne, kann man nicht anpflanzen, aber vielleicht Pommes, also wisst schon so, halt die ganzen guten Sachen und so, dass ich am Ende vom Tag diese fünfköpfige Familie ernähren kann. Aber ich brauche irgendwie einen Traum für diesen Garten, ich brauche irgendwie ein Bild für diesen Garten, ich brauche diese Vision für diesen Garten, sonst wird der Garten einfach verwildern und verwuchert werden und am Ende vom Tag wachsen dann nur noch Disteln. Oder ich habe euch mal ein Gleichnis mitgebracht in Emoji-Sprache und ihr könnt euch das mal kurz angucken. Genau, ihr habt es gleich erkannt wahrscheinlich. Und zwar ist es das Gleichnis von den Talenten. Und wisst ihr, was der Unterschied zwischen Person 1 und 2 und Person 3 ist? Der Hauptunterschied ist nicht, dass sie unterschiedlich viel bekommen haben. Der Hauptunterschied zwischen diesen Personen ist die Vision, der Traum. Die ersten beiden Personen haben verstanden, dass sie was anvertraut bekommen haben. Und sie haben verstanden, dass es wichtig ist, dass sie sich Gedanken drüber machen, dass sie das sinnvoll investieren, dass sie was damit anfangen. Und am Ende von ihrem Leben kommt es nicht darauf an, wie viel sie am Anfang hatten, sondern es kommt nur darauf an, sie bekommen genau das gleiche Lob, wenn ihr das lest. Wortwörtlich das gleiche Lob. Weil sie eine Vision hatten und es verdoppelt haben, was der Herr, was übertragen Gott ihnen anvertraut hat. Und die letzte Person, die hat es einfach verbuddelt. Die hat gar nichts damit gemacht. Und sie hatte keine Vision für das Anvertraute, für die Talente, die sie bekommen hat. Und es ist nichts bei rausgekommen. Und wir brauchen das, dass wir eine Vision, eine Sicht, ein Bild für das haben, was Gott uns anvertraut hat. Sonst wird es einfach verwildern. Sonst wird nichts damit passieren. Wir brauchen eine Vision für unser Leben, die von Gott geprägt ist, so eine vertikale Perspektive auf unser Leben. Warum? Weil unser Leben viel zu besonders ist, um es beliebig zu leben. Und ein Beispiel für mich, eins meiner Lieblingsbeispiele für eine Person, die Vision hat und hatte, ist Nehemia. Das ist wirklich meine Lieblingsperson in der Bibel. Nach Jesus natürlich, keine Angst. Jesus Und dann Nehemia. Und ich möchte euch kurz einen Vers lesen aus Nehemia 2, Vers 12. Er sagt da Folgendes: Ich hatte noch keinem Menschen gesagt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte und was ich für die Stadt tun wollte. Das Setting ist folgendes: Nehemia ist Mundschenk bei König Artaxerxes in Persien und es kommen Freunde und Verwandte zu ihm, die ihm von seiner Heimatstadt Jerusalem erzählen, die er wahrscheinlich noch nie live gesehen hat, und sie sagen: Hey Nehemia, die Stadtmauer ist kaputt und das darf eigentlich nicht so sein. Und es bricht ihm das Herz und er fastet und betet und er bekommt so eine göttliche Vision, so einen Traum, diese Stadtmauer aufzurichten. Und er spricht davon, dass Gott ihm das ins Herz gegeben hat, was er für diese Stadt tun soll. Das ist dieses Kasson, diese Vision, die Gott ihm gibt. Und wisst ihr, er geht zu dem König, sagt, ich hätte gern unbezahlten Urlaub und ich hätte gern, mit der Perspektive, dass ich nie mehr wiederkomme, ich hätte gern, dass du mir noch so ein bisschen, oder das macht der König, glaube ich, von sich aus, dass er ihm so ein bisschen Material noch mitgibt. Und dann geht er zurück in die Stadt, die geplündert und ausgeraubt ist. Und die Leute, die dort leben, haben wahrscheinlich noch nie die Stadtmauer in voller Blüte gesehen. Und er geht dorthin und er bringt diese Vision mit. Und dadurch, durch diesen von Gott gegebenen Traum, wird Gewaltiges möglich. Innerhalb von 52 Tagen wird die Stadtmauer aufgebaut. Warum? Weil Nehemia diese Vision hatte, diesen Traum, den Gott ihm ins Herz gegeben hat. Und weißt du was? Wenn der unlimitierte Gott, der alles kann, der Schöpfer von Himmel und Erde ist, der gewaltig ist, wenn der dein Partner ist, wenn der so einen Blick auf dein Leben hat, dass er das voller Potenzial sieht, wenn der derjenige ist, der dich als Meisterstück sieht, dann ist die Herausforderung für dich und mich, dass wir anfangen, aus Gottes Perspektive über unser Leben nachzudenken und über unser Leben zu träumen. Und die Challenge für dich heute Morgen in dieser ersten Session ist: Mach seinen Traum zu deinem Traum. Mach seinen Traum zu deinem Traum. Fang an, mit Gott zusammen zu träumen. Versteh, wer Gott ist. Fang an zu verstehen, was Gott über dein Leben denkt. Lad diese vertikale Perspektive in dein Leben ein. Hör auf, nur noch horizontal zu träumen. Du darfst trotzdem noch von Grills träumen und so weiter. Aber nicht nur, lad diese vertikale Perspektive in dein Leben ein und fang an, Gott zu fragen: Hey, was willst du von meinem Leben? Was hast du mit mir vor? Was ist deine Perspektive auf mein Leben? Was ist dein Traum für mein Leben? Was möchte ich? Ich möchte anfangen zu verstehen, dass ich wirklich dein Meisterstück bin. Ich will es irgendwie anfangen anzunehmen, dass ich dein Meisterstück bin. Und ich möchte rausfinden, was du mit meinem Leben vorhast. Ich möchte mein Potenzial nicht vergraben, sondern ich möchte für dich da sein. Und ich möchte deinen Traum für mein Leben leben. Und am Ende vom Tag möchte ich, dass durch mein Leben du geehrt wirst. Mach seinen Traum zu deinem Traum. Warum? Weil dein Leben viel zu besonders ist, um es beliebig zu leben. Und wer ist das beste Beispiel für jemand, der diesen göttlichen Traum lebt, der auf Gott schaut und nichts anderes tut, als diesen göttlichen Traum zu leben? Wer ist immer das beste Beispiel? Jesus. Jesus war derjenige, der es geschafft hat, an dieser göttlichen Vision festzuhalten. Der es geschafft hat, sein ganzes Leben diesem göttlichen Traum unterzuordnen, die verlorene Menschheit zu retten. Und Jesus, sein Traum, sagt er zum Beispiel in Lukas 19, Vers 10, er sagt über sich selber: Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Wenn Jesus einen WhatsApp-Status gehabt hätte oder eine Visitenkarte, da wäre das draufgestanden. Weil das war das, was sein Leben ausgemacht hat. Und dem hat er alles untergeordnet. Und weißt du, Jesus hätte alle Möglichkeiten gehabt. Der hätte alles machen können. Der hätte einen Weinkeller in Kana aufmachen können. Der hätte eine Kochshow mit 5 Broten und 2 Fischen machen können. Und der hätte, was noch ein bisschen sinnvoller gewesen wäre, Israel von den Römern befreien können. Aber was macht er? Er ordnet alles, sein ganzes Leben, diesem göttlichen Traum unter, die verlorene Menschheit zu retten. Die Herausforderung ist, die Challenge für dich ist: Mach seinen Traum zu deinem Traum. Und wie geht es dir jetzt damit, am Anfang von diesem Tag, wenn ich so viel übers Träumen rede? Vielleicht denkst du dir so ein bisschen, Träumen, also das ist vielleicht was für so Schwärmertypen irgendwie, die immer Rotwein trinken und halt so rumphilosophieren. Oder vielleicht bringt es irgendwie was in dir zum Klingen, weil du denkst, ja stimmt, eigentlich würde ich auch gern anfangen, mit Gott zusammen über mein Leben nachzudenken. Eigentlich möchte ich ja auch gern Gottes Perspektive in mein Leben einladen. Und weißt du was? Alles fängt mit einem Traum an. Natürlich, durch Träumen alleine wird noch nichts verändert, aber alles fängt mit einem Traum an. Und weißt du, die Christen, diese Hero-Christen, die Christian-Superstars, wo irgendwelche Biografien drüber geschrieben werden, die dann in christlichen Verlagen verkauft werden und die wir alle so bewundern und wo sie machen, wenn wir die Namen nur hören. Weißt du, das waren nicht Menschen, die ihr Leben so beliebig vor sich hingelebt haben, die halt so gechillt haben, sondern das waren Menschen, die bereit waren, von Gott den Blick heben zu lassen und die bereit waren, so aus dieser nur horizontalen Perspektive rauszugehen und mit Gott zusammen zu träumen und ihr Herz von Gott anzünden zu lassen und zu schauen, hey, was hat dieser Gott eigentlich für einen Traum für mein Leben? Was hat dieser Gott eigentlich für eine Perspektive für mein Leben? Was will Gott eigentlich mit meinem Leben machen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob dann gleich solche Gedanken kommen wie, ach, ich bin noch zu jung. Oder, ach, das kann ich doch gar nicht. Oder, wahrscheinlich gilt es für alle, aber für mich nicht. Weißt du, letztlich ist es eine Frage, wem du mehr glaubst. Ob du Gott mehr glaubst oder ob du deinem Minderwert mehr glaubst. Ob du diesen Gedanken des Zweifelns und der Anklage mehr glaubst oder ob du dem lebendigen Gott mehr glaubst und dem, was er über dein Leben sagt. Und ich möchte dich herausfordern und ermutigen, dass du nicht mehr auf deinen Minderwert hörst und diese Gedanken der Anklage, die da immer wieder kommen, sondern dass du anfängst, auf Gott zu schauen. Das, wie er über dein Leben denkt, wie er dein Leben in Jesus sieht und dass du anfängst, mit Gott zu träumen. Wem glaubst du mehr? Dein Minderwert oder dem lebendigen, unlimitierten Gott, der alles kann und der einen Traum für dein Leben hat? Und ich möchte dir ein paar Fragen stellen, weil ich dich herausfordern möchte und ermutigen möchte, den nächsten Schritt zu gehen. Was ist das Bild von deinem Leben? Wie könnte dein Leben sein? Wie sollte dein Leben sein? Was ist Gottes Vision für dein Leben? Was könnte Gottes Traum für dein Leben sein? Was hat Gott mit deinem Leben vor? Wo will Gott mit deinem Leben hin? Was möchte er durch dein Leben bewirken? Was ist Gottes Traum für dein Leben? Was ist dieses göttliche Kason für dein Leben? Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du Gott einlädst und ihn bittest, dir diese vertikale Lebensperspektive zu geben. Und ich möchte dich herausfordern, dass du dir immer wieder Visionszeiten nimmst, wo du so ein bisschen aus deinem Alltag rausgehst. Ob das 5 Minuten sind oder 10 Minuten oder ob du sagst, hey, 3 Stunden jeden Monat möchte ich benutzen, um Gott einzuladen, seine Perspektive auf mein Leben mir zu zeigen und mir zu offenbaren. Das geht nicht von jetzt auf gleich, das passiert nicht unbedingt in einem Moment. Wir müssen da irgendwie ein bisschen Zeit investieren. Und ich habe am 17. November 2006, da war ich knusprige 18, und da habe ich mir irgendwie einen bestimmten Bibeltext gelesen und habe mir aufgeschrieben, irgendwie, wie soll mein Leben in 10 Jahren sein. Und am 17. November 2016, also 10 Jahre später, habe ich das wieder gelesen. Und es ist krass, was Gott in 10 Jahren machen kann. Was anders kommt, was viel besser kommt und wo man auch merkt, hey, da waren herausfordernde Zeiten, da waren Sachen schwierig. Aber es lohnt sich, mit Gott zusammen zu träumen. Und über die nächsten 10 Jahre und die nächsten 20 Jahre nachzudenken und über das ganze Leben nachzudenken. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir Zeit nimmst, mit Gott zusammen zu träumen. Ich möchte dich wirklich herausfordern, dass du das ernst nimmst. Und ich möchte dich herausfordern, dass du seinen Traum zu deinem Traum machst. Und am Ende von dieser Predigt möchte ich dir noch kurz aus den intensivsten 3 Wochen von meinem Leben erzählen. Und zwar war das im März 2016, am 21. März, ist meine Tochter Lotte geboren. Und ich war nie so der wahnsinnige Kinderfreak, aber ich habe so einen absoluten Vaterflash bekommen. Es war unglaublich, dieses neue Leben zu sehen. Am 29. März ist die Oma von meiner Frau gestorben. Und sie war 91 oder 92 Jahre alt und wir wurden gerufen, weil es sich herausgestellt hat, dass sie wohl sterben wird. Und wir waren dort am Sterbebett von dieser Frau und mit unserer 1 Woche alten Tochter und wir sehen so dieses junge, frische Leben und dieses alte, reife Leben, das gerade zu Ende geht. Und wir wussten, es ist das letzte Mal, dass wir sie sehen. Und am 6. April, nochmal ein paar Tage später, hatte mein Vater einen plötzlichen Herztod. Von jetzt auf gleich, er war gesund mein Bruder ruft mich an, hey, der Papa ist zusammengebrochen. Und er lag einen Tag im Koma und ich stehe so am Bett und sehe ihn, wie er beatmet ist und wir nicht wissen, wie es weitergeht. Er ist nach einem Tag wieder aus dem Koma aufgewacht und heute ist er wieder total hergestellt, was ein echtes Wunder ist. Aber diese 3 Wochen haben mir so viel über das Leben deutlich gemacht, wie die ganzen Jahre vorher nicht. Weißt du, wenn du da stehst am Sterbebett von einer Person, von so einem, von Annes Oma, wenn du da stehst und dieses Leben siehst, das zu Ende geht und dieses junge, 1 Woche alte Leben von meiner Tochter, da geht dieses Leben wie in so einem Film an dir vorbei. Warst du schon mal am Sterbebett von einer Person gestanden? Da gehen dir Fragen durch den Kopf, wie zum Beispiel, was mache ich mit meinem Leben? Wofür ist mein Leben da? Wofür will ich gelebt haben? Was möchte ich, dass am Ende von meinem Leben die Menschen über mein Leben sagen? Was will ich, dass Gott am Ende von meinem Leben über mein Leben sagt? Und du fängst an, darüber nachzudenken, Gott, was ist dein Traum für mein Leben? Wie siehst du eigentlich mein Leben? Und ich möchte dich herausfordern, dass du jetzt heute Morgen dir Zeit nimmst und anfängst, mit Gott über dein Leben nachzudenken, über dein Leben zu träumen, diese vertikale Lebensperspektive in dein Leben einzuladen. Wir werden jetzt noch einige gesungene Gebete singen, einige Lieder singen. Du kannst es nutzen und anfangen, mit Gott zusammen über dein Leben nachzudenken. Und auch in diesem, in dem Booklet, das ihr habt, wo ihr nach dem Jugendtag noch weiterarbeiten könnt, ist so eine Seite mit einem Bilderrahmen, ihr müsst ein bisschen blättern, wo du anfangen kannst, Gott zu fragen, was ist dein Bild für mein Leben? Und ich möchte jetzt noch kurz für dich beten. Vater im Himmel, ich danke dir so, dass du der lebendige und unlimitierte Gott bist. Und ich danke dir, dass wir ein bisschen einen Eindruck davon bekommen konnten, was dein Blick auf unser Leben ist und wie du unser Leben siehst. Und ich bete jetzt für jeden, der hier ist, dass du uns bereit machst, unser Herz öffnest, dass du uns bereit machst, wirklich aus deiner Perspektive über unser Leben nachzudenken, dass du uns bereit machst, deinen Traum in unser Leben einzuladen. Und ich bete jetzt, dass du uns anrührst und ansprichst und dass du diesen Tag benutzt, um uns ein Stück von deinem Traum für unser Leben zu offenbaren und zu zeigen. Und dass du uns wirklich zu Menschen machst, die diese vertikale Perspektive in ihr Leben einladen, die mit dir zusammen träumen. Und ich bete wirklich, dass wir Menschen sind, die deinen Traum zu unserem Traum machen. Und ich möchte jetzt beten, dass du während diesen Liedern zu uns sprichst, uns Dinge deutlich machst und anfängst, uns deinen Traum für unser Leben zu offenbaren. Amen.